Die Schriftlesung für den heutigen Sonntag steht beim Propheten Jesaja, Kapitel 7, die Verse 1 bis 9 und 14. Als Ahas, der Sohn Jotams und Enkel Usias, König von Juda war, versuchten König Resin von Syrien und König Pekach von Israel, der Sohn Remaljas, Jerusalem zu erobern. Doch sie konnten die Stadt nicht einnehmen. Dem Könighaus wurde gemeldet, syrische Truppen sind in Israel angekommen. Der judäische König und das Volk zitterten vor Angst wie Bäume im Sturm. Da gab der Herr dem Propheten Jesaja den Auftrag, geh mit deinem Sohn Shear-Jashub dem König entgegen. Du wirst ihn am Ende der Wasserleitung antreffen, die vom oberen Teich herkommt, an der Straße zu dem Feld, auf dem die Tuchmacher ihre Stoffe bleichen. Sag ihm, er soll nichts Unüberlegtes tun, sondern Ruhe bewahren. Ermutige ihn mit dieser Botschaft. Hab keine Angst und lass dich nicht einschüchtern. Resin und der Sohn Remaljas stürmen zwar wutschnaubend mit ihren Heeren gegen dich an, doch sie sind nichts als verkohlte, qualmende Holzstummel. Der syrische und der israelitische König haben sich einen bösen Plan ausgedacht. Die beiden sagen, wir wollen nach Juda hinaufziehen. Erst schüchtern wir die Leute ein, dann erobern wir Jerusalem und zuletzt machen wir den Sohn Tabeals zu einem neuen König. Aber ich, der allmächtige Gott, sage, daraus wird nichts. Es wird ihnen nicht gelingen. Damaskus bleibt auch weiterhin nur die Hauptstadt Syriens. Resin muss seine Eroberungspläne aufgeben. Und das Königreich Israel wird nur noch 65 Jahre bestehen. Das Volk wird getötet oder verschleppt. Bis dahin bleibt Samaria Hauptstadt. Und der Sohn Remaljas muss sich mit der Herrschaft über Israel begnügen. Vertraut jetzt mir, dem Herrn. Wenn euch der Glaube an mich nicht hält, dann hält euch gar nichts mehr. Jetzt gibt euch der Herr von sich aus ein Zeichen. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Immanuel wird sie ihn nennen. Wir hören jetzt die Predigt von Aljona Smitke.
Ich würde von euch gerne wissen, wer reist gerne? Wer mag es zu reisen? Zeigt mal auf. Es sind doch einige dabei. Wie schön. Ich persönlich liebe es zu reisen. Ich war vor ungefähr 2 Jahren für 6 Monaten in Neuseeland. Ich wollte schon immer mal aus Deutschland raus. Und dann dachte ich mir, wieso nicht? Ich fliege einfach mal an die andere Seite der Welt. Ich habe vorher auch noch ein bisschen gearbeitet, damit ich nicht ganz mit leeren Taschen dastehe. Und nach 2 Monaten Arbeit konnte ich mir schon mein Ticket kaufen und es buchen. Ich war total stolz drauf, da ich das alles selber gemacht habe und ich das jetzt wirklich angehen darf. Ich habe dann alles Mögliche besorgt, habe mich informiert und da fing es auch schon bei einem Rucksack an. Was packe ich da alles rein? Wie viel muss ich einpacken? Nehme ich einen 50-Liter-Rucksack mit? Nehme ich einen 60-Liter-Rucksack mit? Keine Ahnung, ich habe mich für einen 50-Liter-Rucksack entschieden, das hat gepasst. Aber da brauchte ich ja noch Wanderschuhe, weil mit meinen normalen Sportschuhen konnte ich nicht kilometerweit laufen. Und dann habe ich nach und nach alles besorgt, was ich brauchte. Ich bin alleine auf Reisen gegangen. Ich fand den Gedanken, alleine zu reisen, ohne Mama und Papa, ohne Freunde, dann doch ein wenig komisch. Ich war schon mit Familie öfters auf Reisen. Wir haben Urlaub in Slowenien, in Kroatien gemacht. Ich war auch schon mit Freunden alleine unterwegs. Aber so ganz alleine, das eben noch nicht. Und ich hatte schon ein bisschen Respekt davor. Und mich hat es auch gefreut, als dieser Tag dann endlich näher kam. Ich hatte so ein Gefühl von Selbstständigkeit. Ich war stolz darauf, dass ich selber etwas machen durfte. Ich weiß nicht, wahrscheinlich geht es einigen von euch auch so, wenn man etwas Großes plant und das alles, ja, erledigt, man ist da stolz drauf, oder nicht? Man kann sagen, ich habe es selber gemacht, ich habe es auch geschafft. Man macht sich einen Plan, man organisiert alles, man fragt auch vielleicht Freunde um Rat und ja, besorgt nach und nach alles und packt dies dann ein. Diese Reise habe ich auch gemacht, um aus dem Alltag rauszukommen. Ich wollte mal im Hier und Jetzt leben und nicht immer in dem stressigen Schulsystem oder dann auch auf Arbeit. Immer hatte ich so einen strikten Plan für mich. Ich brauche es auch teilweise, einen Plan zu haben, weil ich sonst das Gefühl habe, ich lebe ja in der Schwerelosigkeit so ungefähr. Und dieses Gefühl mag ich nicht. Aber ich dachte, jetzt muss ich auch einfach mal raus und das Leben genießen. Und dann ging es auch endlich los. Meine Familie hat mich zum Flughafen gebracht, hat mich verabschiedet und dann bin ich durch die Passkontrolle gegangen. Und ja, da gab es dann kein Zurück mehr. Für mich war klar, es geht nur noch voran. Ich hatte keine Chance mehr zurückzugehen, obwohl ich doch Angst hatte. Und ich habe mich dieser großen Aufgabe gestellt und diese wurde dann auch durchgeführt. Die ersten Wochen verliefen relativ gut. Ich war ganz zufrieden, angekommen zu sein. Es gab zwar ein paar Kleinigkeiten, die nicht ganz so gut liefen, aber ich finde, das gehört auch dazu. Und ich konnte diese dann auch gut, ja, klären und entspannt weiterreisen. Total verrückt. Ich habe dann tatsächlich einen Bekannten aus dem Nachbardorf dort getroffen. Also man muss erstmal an die andere Seite der Erde reisen, um eigentlich den Bekannten aus dem Nachbardorf richtig kennenzulernen. Aber wir haben uns gut verstanden und wir haben uns dann auch entschieden, gemeinsam weiterzureisen. Wir hatten ungefähr dieselben Ziele und dann hat es auch gut geklappt. Aber nach einer Zeit haben wir gemerkt, so langsam war es auch gut und wir haben uns dann entschieden, die Wege zu trennen. Und dann stand ich da alleine. Ich merkte, so langsam wird das Geld auch weniger. Ich habe alles schön ausgegeben, aber es kam halt nichts mehr rein. Dieses Gefühl war auch ein wenig komisch, weil ich merkte, es wird einfach weniger. Und was mache ich, wenn nichts mehr da ist? Also habe ich mir einen Job gesucht. Ich wollte gerne auf einer Obstplantage arbeiten, um einfach mal kennenzulernen, wie das ist, mit der Hand alles selber zu pflücken. Weil ich stelle mir das oder habe mir das ein wenig zwar schon anstrengend vorgestellt, aber auch irgendwie interessant. Aber zu der Zeit hatten die leider, oder die Ernte war schon vorbei und daher brauchten die auch keine Arbeiter mehr. Und dann stand ich da, super, was mache ich alleine? Ich habe zwar noch relativ genug Geld, aber es wird immer weniger. Ich denke, in solchen Situationen sind viele oder viele kennen das. Und auch der König Ahas, wie wir eben gelesen haben, kennt das. Ich würde mit euch gerne Jesaja 7, 1 bis 2 lesen. Als Ahas, der Sohn Jotams und Enkel Josias, König von Juda war, versuchten König Resin von Syrien und König Pekach von Israel, der Sohn Remalias, Jerusalem zu erobern. Doch sie konnten die Stadt nicht einnehmen. Dem Königshaus wurde gemeldet, syrische Truppen sind in Israel angekommen. Der judäische König und das Volk zittern vor Angst wie Bäume im Sturm. König Ahasstadt wird angegriffen. Er weiß nicht, was er machen soll. Weiter vorne in der Bibel im zweiten Königebuch steht, dass die beiden Mächte, Israel und Syrien, ihm angeboten haben, sich zu verbinden oder ihm anzuschließen. Aber ja, König Ahas wusste dann eben nicht, wem schließe ich mich nun an? Kann ich mich überhaupt jemand anschließen oder muss ich meine Stadt jetzt für mich behalten und für diese kämpfen? Stellt euch vor, zwei große Heeresmächte kommen auf dieses Königreich zu, von der einen Seite die eine, von der anderen die andere. So, und dann stehst du da, die kesseln dich ein und er weiß nicht was man machen soll. Mit wem soll man sich nun verbünden? Er hat so eine Angst, dass er zittert wie Bäume im Sturm. Also ich stelle mir das echt heftig vor, wenn dann so zwei große Heeresmächte auf dich zustürmen und dann stehst du da und weißt einfach nicht, was du machen sollst. Ich glaube, in so einer Situation würde mir das im Endeffekt das Beten einfallen. Aber König Ahas war kein gottesfürchtiger Mensch. Also er hat nicht an Gott geglaubt. Da frage ich mich, ja, wie geht es mit ihm also weiter? Lesen wir Jesaja 7, 3 bis 8. Da gab der Herr dem Propheten Jesaja den Auftrag: Geh mit deinem Sohn Shear-Jashub, König Ahas entgegen. Du wirst ihn am Ende der Wasserleitung antreffen, die vom oberen Teich herkommt, an der Straße zu dem Feld, auf dem die Tuchmacher ihre Stoffe bleichen. Sag ihm, er soll nichts Unüberlegtes tun, sondern Ruhe bewahren. Ermutige ihn mit dieser Botschaft: Hab keine Angst und lass dich nicht einschüchtern. Resin und der Sohn von Remalia stürmen zwar wutschnaubend mit ihren Heeren gegen dich heran, doch sie sind nichts als verkohlte, qualmende Holzstümmel. Der syrische und der israelitische König haben sich diesen einen bösen Plan ausgedacht. Die beiden sagen: Wir wollen nach Juda aufziehen. Erschüchtern wir die Leute ein, dann erobern wir Jerusalem. Und zuletzt machen wir den Sohn von Tebal zu ihrem neuen König. Aber ich, der Herr, sage: Daraus wird nichts. Es wird ihnen nicht gelingen. Damaskus bleibt auch weiterhin nur die Hauptstadt von Syrien. Resin muss seine Eroberungspläne aufgeben. Und das Königreich Israel wird noch 65 Jahre bestehen. Dann wird es das Volk nicht mehr geben. Jesaja hat den Auftrag von Gott bekommen, König Ahas entgegenzukommen. Und er soll mit seinem Sohn dahin gehen. Da frage ich mich, wieso gerade mit seinem Sohn? Ich finde, Gottes Gedanken sind manchmal schwer zu verstehen. Mir fällt es auf jeden Fall manchmal schwer. Aber der Name Shear-Jashub, den der Sohn trägt, heißt: Ein Teil kehrt um. Es ist schon eine gute Botschaft für König Ahas. Das ist das erste Zeichen, wo er jetzt eigentlich merken müsste, es wird gut oder es kann gut werden, denn es wird vielleicht gerade mal die Hälfte der Armeen ankommen und ihn angreifen. Das zweite Zeichen ist Jesaja selbst. Er ist derjenige, der die Botschaft an König Ahas weitergibt. Gott selbst hat gesagt, dass Ahas keine Angst haben braucht. Es wird gut gehen. Und er sagt ja auch, dass Heeresmächte zwar reiten mit tosenden Rössern an. Die sind total wütend und ihr müsst euch das so vorstellen, oder ich habe mir das so vorgestellt, wie jemand, der total wütend ist und dem kommt dann qualmend Rauch aus der Nase. Aber Gott hat gesagt, das sind sie nicht, das sind verkohlte alte Holzstümmel, also das Feuer ist schon längst ausgegangen. Sie können gar nichts mehr entfachen. Wahrscheinlich haben die schon vorher irgendwelche Völker erobert und sind jetzt kraftlos und können einfach nicht mehr und können dieses Feuer eben nicht entfachen. Als ich diesen Text die ersten Male so gelesen habe, dachte ich mir, jetzt muss König Ahas doch eigentlich verstehen, dass es gut wird. Er hat Zeichen von Gott bekommen, dass er keine Angst haben braucht. Aber er nimmt es sich nicht zu Herzen. Wie ist es bei mir? Kann ich Gottes Zeichen für mich annehmen? Kann ich diese in mein Herz schließen? Ich bin in einer Notsituation oder habe ein Problem und Gott schenkt mir ein Zeichen, sei es ein guter Freund, der mit anpackt, oder ein Bekannter, der in einer ähnlichen Situation war. Der gibt dann vielleicht Ratschläge oder kann Impulse geben. Aber ich nehme diese Hilfe nicht an. Und solche Kleinigkeiten werden schnell übersehen. Ich persönlich, mir fällt es schwer, diese Zeichen zu sehen und übersehe das dann auch total schnell. Da reicht mir jemand seine Hand, aber ich lehne sie ab. Ich mache das alles mit mir selber aus. Und ich persönlich mag es auch nicht, jemanden zur Last zu fallen. Deswegen mache ich das dann lieber selber. Und oft ist es auch mit Gott so. Er steht mir bei, er ist bei mir und reicht mir seine Hand. Aber ich nehme sie nicht an. Ich setze meine ganze Kraft in eine Sache und falle dann total erschöpft abends ins Bett und kann nicht mehr. Ich frage mich, wie ich weitermachen soll. Dann kommt am besten noch der Chef oder ein Lehrer und gibt mir noch mehr Aufgaben und der Berg wird immer höher und höher. Und da frage ich mich, wie soll ich das schaffen? Was soll noch kommen? Lesen wir weiter. Jesaja 7,9. Bis dahin bleibt Samaria Hauptstadt. Und der Sohn von Remalia muss sich mit der Herrschaft über Israel begnügen. Vertraut jetzt mir, dem Herrn. Wenn ihr nicht fest im Glauben steht, dann könnt ihr überhaupt nicht bestehen. Wenn ihr euch nicht festmacht in Gott, werdet ihr auch nicht festbleiben oder könnt nicht Bestand halten. Das heißt, wenn wir Gott nicht vertrauen, können wir sein Wirken in uns auch gar nicht spüren. Wir können seine Zeichen nicht sehen. Wir können seine Liebe nicht annehmen. Wir können uns vielleicht selber nicht lieben. Wir sind mit allem unzufrieden, mit dem Umfeld, mit der Arbeit, vielleicht auch mit uns selber. Wie oft denke ich im Nachhinein daran, Gott mit ins Boot zu holen? Ich meine, ihm meine Probleme in die Hände zu legen, dass er es gut machen wird. Er kann die Last von mir nehmen. Er kann es gut machen und ich habe es auch schon ein paar Mal erlebt, dass er es gut machen kann, aber mir fällt es immer noch schwer, ihm meine Probleme, meine Dinge abzugeben. Zu meinen Reisevorbereitungen gehörten tatsächlich nicht nur das Arbeiten und das Planen der Reise. Ich wollte auch Gott mit auf diese Reise nehmen. Ich wollte, habe vorher mit ihm gebetet, habe mit ihm geredet und habe ihm ja die Reise versucht, in die Hände zu legen, dass er es gut macht, dass er mich beschützt, dass ich ja auf Reisen auch die Zeit genießen kann und nicht so viele Probleme habe. Und ich habe diese Reise auch gemacht, um nicht nur mich selber besser kennenzulernen, sondern auch Gott besser kennenzulernen. Denn ich wollte ihn in mein Leben lassen oder mehr in mein Leben lassen und einen Teil von meinem Leben geben. Gott hat uns auch schon zu Zeiten von Jesaja Zeichen gegeben. Das waren so ungefähr 700 Jahre vor Christi Geburt. Und er hat uns da schon Zeichen gesendet und die auch berichten lassen. Also war er schon damals bei uns. In Jesaja 7,14 steht: Jetzt gibt euch der Herr von sich aus ein Zeichen. Die junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Immanuel wird sie ihn nennen. Eine Jungfrau wird einen Sohn gebären und ihn Immanuel nennen. Das hebräische Wort für Immanuel heißt mit sein Gottes, also Gott mit uns. Immanuel, ein kleines Baby, sagt uns, dass Gott mit uns ist. Er ist bei uns, egal wo wir sind. Er ist in unserem Herzen, auf all unseren Wegen. Und das sagt uns ein kleiner Babyjunge. Ich finde das total erstaunlich, dass so ein kleines Wesen, so ein Würmchen, wenn ich das so sagen darf, uns so viel Hoffnung gibt. Er schenkt uns diese Liebe und diese Gewissheit, Gott ist mit uns. Faszinierend finde ich auch, dass wir keine Vorleistung dafür bringen müssen. Wir dürfen das so annehmen, egal wie wir sind, dürfen wir zu ihm kommen und er wird mit uns sein. Und wenn, ja, Gott schenkt uns diese Zeichen. Und wenn Gott bei Ahas eben war, wer kann schon gegen ihn sein? Stellt euch mal vor, Ahas hätte diese Hand von Gott angenommen. Wie wäre dann sein Leben verlaufen? Wenn ich zurück an meine Reise denke, passt der Spruch, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Perfekt. Vorhin hatte ich ja erzählt, dass das Geld so langsam dem Ende nahte und ich keinen Job gefunden habe. Ich hatte in dieser Zeit wirklich die ganze Zeit, ja, wirklich Angst. Ich hatte Angst, dass ich nichts mehr zu essen kriege, dass ich keinen Schlafplatz mehr finden kann und dass ich vielleicht auch viel früher nach Hause fliegen muss. Und Geld von zu Hause wollte ich auch nicht annehmen, weil das ja mein Projekt war. Ich wollte das gerne selbstständig machen und das auch dabei belassen. Ich hatte ja, die Angst wurde immer größer. Ich war wieder alleine und wusste nicht, was ich machen soll. Ich habe mir immer die billigsten Zimmer in den Hostels gesucht, dass ich bloß nicht zu viel Geld ausgebe, und habe mir dann eben die billigsten Zimmer ausgesucht. Die waren dann Mehrbettzimmer und die musste ich mit Frauen und Männern teilen. Und da hatte ich dann auch ein bisschen Angst, dass mir irgendwas passiert oder dass mir auch der Rucksack geklaut wird. Und dann stehe ich da und habe gar nichts mehr in der Hand. Irgendwann habe ich mich dann dafür entschlossen, dass ich nicht mehr in Hostels schlafe, sondern mir Familien suche, die auf einer Farm leben zum Beispiel. Und da hätte ich dann arbeiten können oder ihnen helfen können. Und dafür hätte ich dann Unterkunft und Verpflegung bekommen. Ich habe dann auch eine Familie gefunden. Und die Familie hatte tatsächlich ein Strandhaus. Was für ein Traum, oder? Da kommt man irgendwo an der Familie an. Die haben ein Strandhaus. Die hatten ein riesengroßes Panoramafenster. Wenn man in der Küche oder im Wohnzimmer stand, konnte man direkt aufs Meer blicken. Man hatte sozusagen das Meer direkt vor der Haustür. Da war dann noch ein großer Felsen mit einem Leuchtturm und man konnte Sonnenaufgänge und Untergänge immer sehen. Ich hätte es mir eigentlich gar nicht besser vorstellen können. Aber ich hatte mich trotzdem irgendwie alleine gefühlt. Ich habe mich dann an einem Nachmittag entschieden, auf diesen Felsen zu gehen und bin dann da auch hingewandert. Es war dann ein Weg durch so ein kleines Wäldchen. Und am Rand waren dann auch Wiesen und Felder, wo dann ganz viele Schafe drauf waren. Und am Wegesrand war dann ganz viel Klee. Ich bin kein abergläubischer Mensch und glaube auch nicht, dass so ein Glücksklee einem Glück bringt, aber es ist einfach ein Zeichen für Glück. Und ich wollte schon immer mal so ein Blatt finden. Und als Kind habe ich mir das auch schon immer gewünscht. Ich wollte, weiß ich nicht, es auch einfach mal finden. Und ich habe dann einfach mal zu Gott gebetet und habe ihn darum gebeten: Gott, schenk mir doch bitte so ein vierblättriges Kleeblatt. Ich fühle mich im Moment so alleine und ich möchte, dass diese Reise irgendwie wieder gut wird. Ich bin dann weitergegangen. Dieses Gebet habe ich auch irgendwie so halbherzig gebetet und dachte, irgendwie, irgendwas wird schon werden. Bin dann also weitergegangen, war auf diesem Fels angekommen. Bin auf dem Weg die ganze Zeit mit den Angstgedanken da gewesen. Ich habe mich da so ein bisschen reingesteigert und bin in dieser Spirale stecken geblieben und wusste einfach auch nicht mehr, was ich machen sollte. Habe mich dann auf dem Felsen wieder beruhigt und bin zurückgegangen. Und als ich an dieser Stelle ankam, ich habe hingeschaut und habe tatsächlich direkt auf den ersten Blick einen Glücksklee gefunden. Das hat mir so viel Hoffnung gegeben. Ich hätte weinen können vor Freude. Wie so ein kleines Kind habe ich mich gefreut, dass ich so einen Glücksklee gefunden habe. Das war so ein Zuspruch für mich und ich konnte mit viel mehr Mut und Hoffnung in diese Reise erneut starten. Und im Endeffekt war das so mein kleiner Immanuel-Moment. Dieser Moment, wo Gott mir sagt, er ist mit mir. Ich hätte mir meine Reise dann auch gar nicht besser vorstellen können mit all den Höhen und Tiefen. Es war eigentlich perfekt so, wie es war. Ich hatte genug Essen, sogar gutes Essen. Ich habe nicht nur Nudeln mit Ketchup gegessen. Ich hatte einen Schlafplatz, musste also nicht unter der Brücke schlafen. Und ich konnte auch Aktivitäten machen, so wie Bungee-Springen oder Ähnliches. Durch diesen kleinen Immanuel-Moment durfte ich eben kennenlernen, dass Gott eben bei mir ist. Und ich habe dann angefangen, in der Zeit danach Gott in meine kleinen alltäglichen Probleme mit reinzunehmen. Ich hatte im Praktikum hier auch solche Momente. Die Woche war voll und ich hatte auch genug Aufgaben. Ich wusste bei manchen Aufgaben gar nicht, wie ich diese meistern soll. Irgendwie war ich damit den Moment so ein bisschen überfordert. Und ich stand einfach auf dem Schlauch und wusste nicht, wie ich diese erledigen soll. Ich hatte an dem einen Abend dann noch eine Besprechung. Und vorher habe ich dann noch eine Nachricht bekommen von zu Hause, dass meine 7-jährige Schwester mich vermisst. Dann kam noch eine Freundin dazu, die meinte, dass es ihr nicht gut geht und kam mit ihrem Problem zu mir. Und das wurde mir einfach auch zu viel. Ich wusste einfach nicht, wie ich damit umgehen sollte. Dann bin ich abends nach der Besprechung in mein Bett gefallen, war total müde, habe auf mein Handy geschaut, bin auf Instagram gegangen und das Erste, was ich gelesen habe, war ein Spruch. Und der Spruch war: Du darfst schwach sein, mit der Unterschrift von Gott. Es war so schön zu wissen, dass ich schwach sein darf. Dass er mir zeigt, dass ich es darf, dass ich auch mal Momente habe, wo es mir nicht so gut geht und diese darf ich auch zeigen. Dieser Spruch hat mir dann auch so viel Zuspruch gegeben, dass ich dann die Woche mit total viel Kraft dann erledigen konnte. Die Aufgaben fielen mir viel einfacher und ich konnte die auch gut abschließen. Ich möchte uns gerne dazu ermutigen, Gott in unser Herz zu schließen, dass wir ihn in unsere kleinen alltäglichen Probleme mit reinnehmen. Selbst wenn das, weiß ich nicht, ist, dass wir auf Leute zugehen können. Also dass wir vielleicht ein Gespräch mit unserem Lehrer haben oder mit einem Klassenkameraden, dass wir Gott damit reinnehmen. Ich denke, dass Gott uns dann auch so einen Immanuel-Moment schenkt. Und ich hoffe, dass wir alle solche Immanuel-Momente mitnehmen dürfen, dass wir sie erleben dürfen und dass er uns Kraft schenkt. Denn Gott ist mit uns. Und wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Amen.